Bevor wir zu lesen beginnen, lassen Sie mich uns ein wenig an den Brief heranführen und etwas erzählen über die Leute, mit denen wir es hier zu tun haben, und etwas über die Umstände, wie der Brief entstanden ist. Der Brief wird an galatische Gemeinden gerichtet, an Menschen, die Galater heißen. Der Name ist uns zunächst von der Weltgeschichte, insofern wir Weltgeschichte kennen, vielleicht nicht bekannt. Aber wenn ich den Namen Kelten sage, dann haben Sie eine Verbindung. Die Galater waren Kelten. Galatae, Kelte, das ist nur eine andere Ausdrucksweise. Galati ist wohl eine spätere Form von Kelti, vielleicht auch umgekehrt. Gal sagt man, weil sie Gallier waren. Sie kamen von Frankreich und hatten einen langen Weg hinter sich. Es handelt sich um ein Volk, das in verschiedene Stämme aufgeteilt ist. Die Geschichte ist eine längere Zeit, eine längere Geschichte. Aber schlussendlich landen sie in der Mitte dieses großen Landes Kleinasien, das heute den größeren Teil der Türkei ausmacht. Ankara, die Hauptstadt der Türkei, ist einer ihrer Hauptstädte. Zum Ende, wenn die Geschichte dieses Volkes als Volk zu Ende geht, es ist eine sehr aufwühlende, sehr bewegende Geschichte gewesen. Es ist ein sehr kriegerisches Volk gewesen. Aber mit der Zeit haben die Umlände, die Könige in der Umgebung, sie etwas eingeschränkt. Aber gegen Ende der Geschichte, bevor Rom eingreift, hat der letzte König das Gebiet noch stark ausgeweitet. Und dieses Gebiet wird dann mehr oder weniger das Gebiet, das Rom dann 25 vor Christus zu einer Provinz macht, nach dem Tode des letzten galatischen Königs. Dieses Gebiet umfasst aber nicht nur ein Gebiet, in welchem diese Galater wohnen als Volk. Die Galater sind zweierlei. Sie sind Kelten als Volk und wegen der Region, die sie eingenommen haben, und wegen der Völker, die in dieser Provinz leben, sind sie nun ein gemischtes Volk, wie das auch in unserer Zeit der Fall ist, nachdem die Grenzen sich sehr stark verändert haben und auch die Bewegungen von Völkern sehr stark Einfluss auf die Bevölkerung genommen haben. So ist zum Beispiel das Schweizer Volk eigentlich eine Mischung von Völkern, so wie auch das deutsche Volk. Wir sagen zwar Deutsche, aber das deutsche Volk besteht aus Alemannen, Bayern und Hessen und so weiter. So ist es auch in diesem Gebiet. Wenn man jetzt die einzelnen Völker aufzählen wollte, dann müsste man vielleicht von Phrygier und Lykaonier und Galater sprechen und so weiter. Aber Paulus, wenn er in seinen Briefen schreibt, dann gebraucht er normalerweise die römischen Ausdrücke, die amtlichen. Und so haben wir es hier also mit einem Sammelbegriff zu tun, Galater. Das schließt ein politisches Gebiet ein, in welchem nun mehrere Völker wohnen. Dieses Gebiet umfasst also eine große Gegend von Norden bis Süden, in etwa der Mitte von Kleinasien, wenn Sie dieses Land vor sich haben, von den Reisen des Paulus her. Auf der ersten Missionsreise des Apostels, zusammen mit Barnabas, kommt man von Zypern im Süden aus dem Mittelmeer und landet in Pamphylien und kommt nach Perga. Und von dort aus, das war eine sehr gefährliche Gegend mit Banditen, aber man kommt durch diese Gegend und kommt dann nach Antiochien in Pisidien. Dieses Antiochien ist wohl schon eine Stadt innerhalb der römischen Provinz Galatien. Dort verkündet Paulus Evangelium. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 13. Von Antiochien in Pisidien, es gibt ja noch das andere Antiochien in Syrien, wo Paulus und Barnabas in der Gemeinde längere Zeit tätig waren und wo auch die Begegnung mit Petrus stattfand, von der wir in Kapitel 2 im Galaterbrief lesen. Aber von Antiochien in Pisidien geht es dann weiter nach Ikonium. Ikonium gehörte immer noch zu der Gegend von Antiochien, aber lag etwas weiter östlich oder südöstlich. Von dort, ich will jetzt nicht viel erzählen über die Begegnung mit den Juden, die haben ja immer wieder das Volk aufgewiegelt. Es kam dann noch zu einer Steinigung einer dieser Stellen, wenn ich mich nicht irre, in Ikonium selbst. Dann ging es weiter nach Derbe und Lystra. Das sind Städte innerhalb von Galatien, von Südgalatien. Von Lystra ging es dann wieder, glaube ich, zurück, entweder Lystra oder Derbe, ich weiß nicht genau, welches die letzte Station war, könnte Derbe gewesen sein. Dann ging es zurück und mit der Zeit sind sie dann wieder zurück nach Antiochien gereist. Bei der zweiten Missionsreise da hat es in Kapitel 15 am Ende des Kapitels eine Auseinandersetzung gegeben zwischen Barnabas und Saulus. Sie haben sich getrennt. Barnabas nimmt Markus, seinen Neffen, vielleicht seinen Cousin, mit sich und Saulus oder Paulus jetzt genannt, wählt den Silas, der von Jerusalem mitgekommen war bei einer Gelegenheit und oder nach dem Norden gereist war, nach Antiochien. Er nimmt ihn mit und dann geht es auf die zweite Missionsreise. Dieses Mal über Land. Von Antiochien in Syrien über Land in diese Striche von Südgalatien. Dort wird noch einmal in diesen Gemeinden gepredigt, die Christen werden gestärkt und dann geht es weiter in Kapitel 16 der Apostelgeschichte, wie wir wissen, nach Troas. Dort hat er die Vision von dem makedonischen Mann, denn Paulus weiß nicht weiter und Gott führt ihn dann. Und dann geht es nach Philippi, von Philippi nach Thessalonich, von Thessalonich nach Beröa, von Beröa nach Athen und von Athen nach Korinth. Es ist möglich, nach Professor Zahn, dass bald, sehr bald nach seiner Ankunft in Korinth, Boten ihn erreichen, Christen aus der Gegend von Galatien, und erzählen ihm, wie es inzwischen den Gemeinden dort ergangen ist, den Gruppen von Christen. Und diese Nachricht stört Paulus sehr, sie wühlt ihn innerlich auf. Er ist sehr bekümmert um diese Gemeinden, denn er merkt, dass selbst anschließend nach der großen Entscheidung von Apostelgeschichte 15 in Jerusalem, wo so schwer debattiert worden war, in Bezug auf Beschneidung und so weiter, selbst nach dieser Begegnung, wo man zur Ruhe gekommen war in Jerusalem, sind offenbar einige hartnäckige, man muss es schon sagen, sehr konservative Juden, die sich Christen nannten, die sind von Jerusalem gereist in die Gemeinden, wo Paulus gewesen war, und haben dort für Unruhe gesorgt und haben gesagt, es genügt nicht, Jesus Christus anzunehmen als Messias. Wenn man jetzt wirklich diesen Messias haben will, muss man zum Volk des Messias übersiedeln. Man muss sich eingliedern in das ganze Ritual dieses Volkes. Das gehört einfach dazu, zur Messianität. Zum Christsein, würden wir sagen, gehört also das Halten des mosaischen Gesetzes. Das heißt, man muss sich vollkommen eingliedern in das jüdische Volk, in das israelitische Volk. Es genügt nicht nur, den Messias, den Retter Israels, zu bekommen durch den Glauben. Sofort schreibt Paulus einen Brief. Von dieser Entfernung aus ist es ihm nicht möglich, dorthin zu reisen. Das kann er nicht. Und er schreibt einen Brief. Normalerweise gebraucht Paulus einen Sekretär, jemand, der für ihn schreibt. Dieses Mal schreibt er selbst. Das merkt man aus Kapitel 6, wo er sagt, ich habe euch mit großen Buchstaben geschrieben. Paulus hat es ganz offensichtlich mit den Augen zu tun. Und er schreibt also diesen Brief, gibt ihn wahrscheinlich diesen Brüdern mit, die noch zu den Treuen gehören. Nicht alle in Galatien waren umgekippt, aber doch eine ganze Menge schon. Eine ganze Menge Schaden war schon angerichtet. Es ist nicht ganz klar, ob es schon zur Beschneidungswelle gekommen war oder nicht. Aber sie hatten eingewilligt auf eine Beschneidung. Nur waren sie wohl noch nicht so weit gegangen. Vielleicht haben diese treuen Brüder sie dazu überreden, wollen wir noch ein bisschen warten. Wir gehen, machen eine Reise nach Paulus. Wir haben gehört, der ist da unterwegs. Vielleicht treffen wir ihn da in Achaia an. Und dann bringen sie wahrscheinlich diesen Brief zurück. So viel zur Hinführung dieses Briefes. Wir sehen also, wir haben es mit einem Volk zu tun, das ein Mischvolk ist aus Kelten und dann aus wahrscheinlich Phrygiern und Lykaoniern und auch Griechen, denn die Griechen waren überall dort verstreut und möglicherweise waren auch einige Juden dazwischen. Aber die keltische Mentalität hat doch offenbar etwas Einfluss gehabt. Wie stark, wissen wir nicht. Als Thema dieses Buches möchte ich Folgendes stellen: Christus und das Gesetz im Leben eines Christen. Christus und das Gesetz im Leben eines Christen. Oder, wie es auch oft gesagt wird, Evangelium und Gesetz. Wir sagen manchmal Gesetz und Evangelium in dieser Reihenfolge, weil wir da die biblische Reihenfolge haben. Zuerst kommt das Alte Testament und dann das Neue. Zuerst Gesetz und dann später Evangelium. In diesem Fall geht es nicht um Gesetz und Evangelium, sondern es geht um Evangelium und Gesetz. Denn die Leute hatten das Evangelium angenommen und jetzt wollten sie zurück zum Gesetz. Und das ist das Problem. In Apostelgeschichte 15 geht es um das Problem, muss man beschnitten werden, um Christ zu werden? Das war geklärt. Darüber musste nicht mehr diskutiert werden. Man durfte Christ werden, ohne beschnitten zu werden. Aber diese schlauen Verführer, die von Jerusalem gekommen waren und zum Teil sich auf Jakobus, das ist der Halbbruder von Jesus gewesen, die sich zum Teil auf ihn beriefen. Jakobus selbst stand klar in Bezug auf Gesetz und Evangelium. Aber als Jude hielt er das Gesetz noch ein und Menschen beriefen sich gern auf ihn und sogar noch auf Petrus. Aber zu Unrecht, und das zeigt Paulus auch hier, dass sie sich zu Unrecht auf Petrus und Jakobus berufen haben und auch zu falsch oder zu Unrecht auf Johannes, den Apostel Johannes. Aber das haben sie getan und haben auf diese Art und Weise die Leute überführt. Jetzt ist das Problem nicht, wie kommt man zu Christus, sondern wie kommt man weiter in Christus. Das sind zwei Probleme, die wir immer wieder haben. Was ist notwendig, um Christ zu werden, um bei Gott in Gnaden zu kommen? Die Frage Luthers, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie wird man mit Gott versöhnt? Was muss man da tun? Das war geklärt in Jerusalem. Nur durch den Glauben, das genügt, um die Gnade Gottes zu empfangen. Aber, genau wie bei uns, immer noch, und deshalb ist der Galaterbrief so praktisch, auch für uns heute, erhebt sich danach immer wieder die Frage, was braucht es, um als Christ zu leben? Das ist eine zweite Frage, die sich erhebt, aber die Paulus im Grunde auf dieselbe Art und Weise beantwortet wie die andere Frage. Er sagt, im Grunde ist die Methodik nicht anders. Nur ist das immer wieder eine zweite Frage. Man teilt dieses auf, das Christwerden und das Christsein und das als Christleben. Und hier hieß es nun von diesen judaistischen, so nennen wir sie, Lehrern, Ja, man kommt zu Christus durch den Glauben, das geben wir zu, das wurde in Jerusalem geklärt, aber ihr müsst das Gesetz immer noch anschließend halten, um jetzt weiterzukommen. Es braucht noch mehr als das. Das ist die große kritische Frage. Braucht es mehr? Im Galaterbrief haben wir das Gesetz, das Einhalten von gewissen Regeln als das Mehr. Aber im Grunde ist diese Frage verwandt mit allem Mehr. Und so werde ich in diesen Tagen immer wieder eine Brücke schlagen, und das ist auf Wunsch hin geschieht das, eine Brücke schlagen zu anderen Formen von Mehr in unserer Zeit, die nicht unverwandt sind mit diesem Problem. Das heißt, obwohl das Gesetz das Sprungbrett ist zu der Besprechung dieses Themas, wie kommt man weiter in Christus, gibt es noch andere Formen von Mehr, für welche aber dieselbe Antwort gilt. Dieselbe Antwort, die Paulus hier gibt, gilt für alle anderen Fragen von Formen von Mehr. Sie entschuldigen also, wenn ich immer wieder in diesen Tagen auch in die Praxis hineinkomme und versuche zu zeigen, wie das heute aussieht. Und ganz besonders speziell in Bezug auf eine sehr problematische Bewegung, die wir inzwischen die charismatische nennen. Leider eine falsche Bezeichnung, aber das gibt es ja und so müssen wir, damit wir es identifizieren, gebrauchen wir diesen Ausdruck. Aber es handelt sich nicht nur um Charismatiker, die sind aufgeteilt in verschiedenen Gruppen. Man nennt sie auch ein großer Teil, wenigstens den Alten. Die alten Charismatiker nennt man Pfingstler. Dann gibt es noch bei den Charismatikern die evangelischen und die katholischen und so weiter. Darauf will ich weniger eingehen, als auf die Problematik selbst. Was heißt das Mehr? Und wie antwortet man darauf? Also nicht die Frage, wie kommt man zu Jesus, sondern wie geht man als Christ weiter? Wie kommt man weiter? Und deshalb das Thema Christus und das Gesetz im Leben des Gläubigen. Das Verhältnis von Jesus zu Gesetz oder zu irgendwelchem Mehr. Ich sage nicht Christus im Gegensatz zum Gesetz, das ist der Anfang. So hatte ich es anfänglich auch formuliert bei mir selbst. Aber dann habe ich gemerkt, Paulus spricht nicht nur negativ vom Gesetz, sondern auch positiv. Es geht also um die Frage der Rolle des Gesetzes im Leben des Gläubigen. Denn, das merken wir ganz besonders auch in den anderen Briefen des Paulus, Paulus dispensiert nicht in vollkommener Weise mit dem Gesetz. Er räumt nicht ganz auf mit dem Gesetz. Auch im Galaterbrief sagt er zu den Lesern, hört ihr nicht, was das Gesetz sagt und beruft sich dann gleich darauf. Wir lernen also in diesen Tagen oder hoffen etwas zu lernen von der Art und Weise, wie man im Neuen Testament mit dem Alten Testament umgeht. Auch das kann eine ganz praktische Hilfe sein, auch bei Themen, die nicht so direkt verwandt sind mit dem des Galaterbriefs. Beim Lesen, ich will so vorgehen, wir wollen lesen, Vers für Vers oder Abschnitt für Abschnitt. Manchmal werde ich einen Abschnitt lesen und dann erst kommentieren und manchmal kommentiere ich gleich während des Lesens. Ich will zweierlei zur gleichen Zeit oder dreierlei zur gleichen Zeit tun. Erstens will ich Ihnen einen Text geben, den ich erarbeitet habe, also eine neue Fassung in Deutsch des Grundtextes. Und wenn ich lese, können Sie kontrollieren bei sich und wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie gleich stellen. Betrachten Sie, was ich hier sage, nicht als eine Predigt, denn es ist keine Predigt. Obwohl ich vielleicht predige, halte ich keine Predigt. Das ist also ein Unterschied. Und Sie dürfen also unterbrechen. So hat man es im Judentum getan und so halte ich es auch. Und zweitens will ich gleichzeitig eine Gliederung geben, wenn Sie daran interessiert sind, zeigen, wie der Text sich aufgliedern lässt. Denn Paulus denkt in geordneter Weise in Kategorien. Manchmal laufen zwei Stränge von Gedanken nebeneinander. aber im Ganzen teilt auch immer wieder auf. Paulus denkt familienweise, genau wie die Natur, wie eine Familie aufgeteilt ist und alle Wahrheit eigentlich aufgeteilt ist. Es gibt Oberbegriffe und die stellen ein Gebiet dar, das dann wieder aufgeteilt ist in kleinere Gebiete. Diese sind dann wieder aufgeteilt in kleinere Gebiete und so weiter, genau wie die Natur. Wir haben Zeit, Raum und Materie, das sind die Grundbausteine der Schöpfung. Aber diese drei sind dann wieder aufgeteilt in noch einmal drei jeweils. Und dann sind sie wieder verschieden aufgeteilt. Und so ist alles, was wir sehen und haben, aufgeteilt in gleichsam Familien von Teilen, von Gruppen. Und so ist auch der Galaterbrief aufzuteilen in verschiedene Teile und dann Unterteilungen. Und diese Teile will ich Ihnen geben, hoffentlich nicht zu verzettelt, damit Sie noch mitkommen. Und drittens, ich will immer wieder Bezug nehmen, wie schon gesagt, auf die heutige Zeit und unsere Problematik. Der erste Teil ist, das sind die Verse 1 bis 10. Dies ist die Einleitung oder das Einleitende zu diesem Brief. Das sind die einleitenden Worte. In den Versen 1 bis 10 haben wir zunächst den Gruß in den Versen 1 bis 5. In der ersten Hälfte haben wir einen bedeutungsvollen Gruß. In sich ist er schon voller Bedeutung. Es ist typisch von Paulus, dass während er grüßt, er schon einige Dinge sagt, die wegweisend sind für das, was er zu sagen hat. Sie legen schon Grundsteine für das, was er sagen wird. In diesem Gruß haben wir dreierlei. Zuerst in den Versen 1 und 2 bis in 2 hinein den Grüßenden oder die Grüßenden besser. Dann in Vers 2 im zweiten Teil die Gegrüßten und in den Versen 3 bis 5 das Grußwort. Lesen wir also diesen Gruß, die Verse oder dieses Ganze, Vers 1 bis 5. Zuerst haben wir die Grüßenden. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, noch durch Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn von den Toten weckte. Und alle Brüder, die mit mir zusammen sind. Das sind die Grüßenden. Zuallererst der Apostel, der den Brief schreibt. Er grüßt und sagt ganz kurz Apostel. Apostel gab es mehrerlei Arten. Christus ist ein Apostel. Der Heilige Geist ist ein Apostel. In dem Sinne, dass sie vom Himmel gesandt wurden mit einer bestimmten Aufgabe. Aber sie waren und blieben Gott. Also Gott selbst wird zum Gesandten. Gott sendet sich selbst nach Jesaja 48, wo der Messias sagt, nun hat mich gesandt. Jahwe, der Schöpfer und sein Geist. Und dann später wird der Geist vom Sohn und vom Vater gesandt. Apostel heißt Gesandter mit einem besonderen Auftrag. Auf der anderen Seite gab es Abgesandte von Gemeinden, die wir heute Delegierte nennen würden. Da ist das Wort Apostel im ganz einfachen Sinne gebraucht. Dazwischen, zwischen Gott als Apostel und dem sehr allgemeinen Gebrauch von Gesandten gibt es zwei Arten von Aposteln, die wir heute noch kennen. Zwei Arten von Aposteln. Zunächst einmal die 13 Apostel von Jesus Christus, die 12, die ihm nachfolgten. Einer wurde ersetzt durch Matthias. Und Paulus, ein Spätling, ein Spätgeborener. Es war schwierig manchmal für Paulus, als Apostel anerkannt zu werden, weil er, das wusste jedermann, nicht bei Jesus gewesen war. Man anerkannte die, die bei Jesus gewesen war. Aber jetzt kommt jemand und sagt, er ist auch Apostel. Deshalb finden wir bei Paulus eine Selbstrechtfertigung in einem Maße, wie wir das bei den anderen, Johannes und Petrus und Matthäus und das sind so von den Schreibern des Neuen Testamentes, die wir nicht, dass wir nicht dort kennen. Der einzige Apostel in dem Neuen Testament, der sich besonders rechtfertigen muss als Apostel, ist Paulus. Warum tut er das? Darauf hat ein Bibelausleger hingewiesen, in einer sehr feinen Weise beim zweiten Korintherbrief. Ein Bibelausleger namens Besser. Er sagt, wenn Paulus das nicht getan hätte, hätte man das Vertrauen verloren in seine Botschaft. Es geht nicht um Paulus. Es geht um seine Botschaft. Aber wenn man seine Botschaft, wenn man Vertrauen haben will zu seiner Botschaft, dann muss man Vertrauen haben zur Person. Nicht so, wie wir heute Vertrauen haben. Hier geht es um ein anderes Vertrauen. Es geht nicht um ein Vertrauen nur in den Charakter von Paulus. Es geht um ein Vertrauen in ihn als einen von Jesus Christus erwählten Apostel, der seine Botschaft direkt von ihm per Offenbarung bekommen hat. Darum geht es. Das heißt, Paulus muss sich rechtfertigen als Prophet. Paulus muss deutlich machen, ich bin kein Geringerer als der Jesaja. Warum sagt er das so? Weil die Botschaft, die er gibt, von niemandem anderen gehört werden kann. Will man diese Botschaft, die kriegt man nicht von Menschen. Die kriegt man nur von einem, der sie persönlich von Jesus Christus gehört hat. Deshalb ist es so wichtig. Mit anderen Worten, wenn Paulus hier Apostel sagt, dann haben wir es mit der Legitimation von Wort Gottes zu tun. Hier wird Wert darauf gelegt, was jetzt folgt, kommt aus dem Munde Gottes. Deshalb ist das so wichtig. Paulus sagt, ich bin nicht irgendjemand. Jesus hat zu mir gesprochen. Wort für Wort sage ich weiter. Dies ist, was er sagt. Den Korinthern schreibt er, was ich sage, ist Gebot des Herrn. Den Thessalonicher, glaube ich, ist es, sagt er, was wir sagen, das spricht der Herr. Das konnte niemand anders sagen als diese 13. Oder 14. Jakobus, der Bruder des Herrn, gehört auch noch dazu. Also, Apostel, nicht von Menschen her. Das heißt, ich bin nicht von Menschen geschickt. Ich unterstehe als Apostel, nicht Menschen. Ich unterstehe nur einem, Jesus Christus und Gott. Sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater. Paulus legt Wert darauf, klarzumachen, dass seine Verkündigung von dem höchsten, von der höchsten Instanz kommt, vom Schöpfer selbst, von Gott, dem Vater allerdings und von Jesus Christus. Von Gott, durch Gott, den Vater, der ihn von den Toten weckte. Interessant, diese Formulierung. Wir haben sie auch in einer etwas anderen Form am Anfang des Römerbriefes, wo Paulus auch über Gesetz und Evangelium spricht. Dort ist das Thema eigentlich das Heil, das große Heil. Aber er muss auf das Gesetz zu sprechen kommen. Für Paulus ist der Grundstein des Evangeliums, genau wie für Petrus, die Auferstehung von Jesus Christus. Deshalb wird das gleich hier an den Anfang gesetzt. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Darum geht es. Nicht um Gesetzheit. Es geht um etwas, das Gott und Christus zusammengetan haben in Golgatha und Auferstehung. Und der zweite Teil der Grüßenden, der erste ist Paulus und er steht für sich in einer Kategorie. Und jetzt kommt eine anonyme oder etwas vage Aussage. Alle Brüder, es fällt auf. Ich weiß nicht, ob wir einen Brief haben, in welchem er sich so ausdrückt. Normalerweise sagt er, und Timotheus, vielleicht noch Sosthenes oder Silas, die sind auch noch dabei. Aber jetzt nennt er keinen anderen Namen. Warum nicht? Es soll den Galatern klar werden, dass nur ein Name hier als Autorität steht. Und dieser Name ist nicht zu verwechseln mit Timotheus oder Silas oder irgendjemand. Nur ein Name wird genannt werden. Damit ihnen klar wird, dass das Evangelium von Paulus ein göttliches Evangelium ist. Er lässt niemand hier ran an seine Autorität. Er lässt es in ihren Gedanken gar nicht aufkommen, dass er wie ein anderer wäre. Er steht alleine im Raum. Aber auf der anderen Seite, wenn sie es wissen wollen, es gibt Brüder bei ihm. Er ist nicht allein. Das Evangelium, das er hat, wird geteilt in derselben Art und Weise von anderen. Das sollen sie auch wissen. Er steht nicht allein in der Offenheit. Dass sein Evangelium das Richtige ist. Es sind noch andere Brüder, die wissen genau, was er sagt, und die lassen grüßen. Dann sollen die Galater wissen. Aha. Da sind Mitarbeiter, die sind derselben Auffassung wie Paulus. Das stärkt in einem gewissen Sinne, was Paulus zu sagen hat. Den Gemeinden Galatiens, nun dazu habe ich schon etwas gesagt, es gibt noch eine andere Auffassung, dass diese Galater und diese Christen, galatischen Christen, Menschen waren im Zentrum, in der Gegend von Ankara und so weiter. Ich habe mir nicht Zeit genommen, diese Theorie darzulegen. Sie wird heute nicht mehr so verbreitet geteilt. Heute ist man allgemein der Auffassung, dass diese gerade schon bei der ersten Missionsreise erreicht wurden im Süden. Jetzt kommt das Grußwort, die Verse 3 bis 5. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn, dem Herrn Jesus Christus. Herr steht hier in einer betonten Stellung, getrennt vom Namen Jesus Christus. Nicht drei Namen, sondern zwei Namen. Und dieser Name, Jesus Christus, wird als Herrn im Raum gestellt. Herr. Sie sollen wissen, nicht Mose hat das letzte Wort, Jesus Christus hat das letzte Wort. Jesus Christus ist unser Herr, nicht Mose. Also Paulus sorgt dafür, dass nur einer die Ehre bekommt. Gott durch Jesus Christus. Aber er gebraucht die zwei üblichen Inhalte seines Grußes. Und diese zwei Inhalte sind zwei Grußformulierungen aus jener Zeit. Paulus lebt in zwei Welten, kulturell. Von zu Hause aus ist er Jude, Israelit, spricht Hebräisch. Dort sagt man Shalom, wenn man grüßt. Leute grüßen sich, wenn sie einander wohl wollen. Wenn sie miteinander nicht versöhnt sind, dann grüßen sie. Höchstens performer vielleicht, na, das ist aber ein leerer Gruß. Ein Gruß steht für eine Beziehung. Und zwar für eine Beziehung, wo einer dem anderen etwas wünscht bzw. gibt. Ich wünsche dir Frieden, das ist eine Form des Gebens. Im Grunde ein Gebet, ich wünsche dir über Gott. In diesem Fall Frieden. Und der zweite Gruß, Charis, oder Charis. Das ist ein Wort, das verwandt ist mit Freude, Kara. Charisma ist Gnadengabe und deshalb das Wort charismatisch. Charis ist Gnade, Kara ist Freude. Charis ist das, was Freude bringt. Das, was angenehm wird, das Charmante zunächst im Allgemeinen, das Schöne auch. Im griechischen Raum grüßte man mit einer abgewandelten Formulierung, heirate, heil oder ich wünsche dir Freude. Paulus gebraucht ein theologisches Wort, das mit diesem verwandt wird, ist und lässt so grüßen, charis. Das heißt, er weiß, letztlich kann nur Gott grüßen. Letztlich kann nur Gott uns Friede geben und Gnade. Er stellt die Reihenfolge in die richtige Reihe. Zuerst Gnade, dann Frieden. Bevor man Frieden mit Gott haben kann, muss man bei ihm in Gnaden sein. Und das ist so nicht nur für das Versöhntwerden mit Gott, sondern für das mit Gott leben. Die Galater sind schon Christen, aber dennoch wünscht ihnen Paulus Gnade und Friede. Das heißt, um als Christ zu leben, braucht man dieselben Komponenten wie für das Christwerden. Das sagt er schon hier, gleich am Anfang. Das ist also ein bedeutungsvoller Gruß. Es wäre viel darüber zu sagen, aber wir gehen weiter. Ich Christus Jesus, der sich selbst für unsere Sünden gab, so dass er uns heraushebe aus der gegenwärtigen bösen Weltzeit. Wer die Luther-Übersetzung hat, hat hier wahrscheinlich Welt. Stimmt das?
Ja.
Es gibt drei Wörter für Welt, die oft gebraucht werden im Neuen Testament. Das eine ist Kosmos, das gewöhnliche Wort für Welt, das wir heute noch in der deutschen Sprache haben. Dann gibt es ein anderes Wort, Oikumene, wovon Ökumene kommt. Im Lateinischen war das das Imperium. Oikumene ist griechisch. Es wurde von Aristoteles gebraucht und von Alexander, seinem Schüler, aufgegriffen und stand für ein politisches Haus. Oikos ist Haus. Aristoteles träumte davon, dass alle Bewohner der Welt unter ein Dach kommen sollten, unter ein politisches Dach. Was Aristoteles träumte, das hat sein Schüler Alexander mit dem Schwert versucht zu verwirklichen. Das heißt, Alexander hat den Traum von Aristoteles versucht zu verwirklichen und hat eine politische Ökumene, sprich Imperium, geschaffen. Die Römer griffen diesen Gedanken auf und haben auch ein Imperium geschaffen. Das griechische Wort bedeutet also Reich. Nicht wie allgemein in der Elberfeld-Übersetzung gesagt wird, einfach die Bewohner der Welt, das ist irreführend. Sondern wir haben es hier um ein Politikum zu tun, um ein Reich. Und es wird auch gebraucht vom Reich oder Königreich des Messias in interessanten Zusammen- oder Verbindungen. Und das dritte Wort ist Aion, und das bedeutet die Zeit einer Welt. Aber vom Hebräischen her, wo es Olam heißt, von dort her haben wir nicht nur den Gedanken der Zeit, sondern auch des Raumes. Deshalb Luther nicht verkehrt tut, wenn er auch Aion als Welt übersetzt. Nur ist es hilfreich zu wissen, bei diesem Wort geht es nicht nur um eine räumliche Welt, sondern um eine zeitliche Welt. In Raum und Zeit sind wir verwandt. Und eine Welt ist vorhanden innerhalb einer gewissen Zeit. Nun gibt es in dem großen Plan Gottes zwei Aione, das heißt zwei Welten oder Weltzeiten. Die Zeit dieser ersten Schöpfung, in der wir noch sind. Und dann kommt, wenn die zweite Schöpfung kommt, das zweite Äon oder die Zeit der zweiten Schöpfung. Diese erste Schöpfung ist begrenzt. Sie ist also ein Kreis. Raum und Zeit mit zwei Grenzen. Die zweite Schöpfung hat zwar einen Beginn nach dem Ende dieser Welt, aber nach dorthin, für sie nach rechts hin, ist dieser Kreis offen, ohne Ende. Dieser Aion ist endlos. Wenn der Hebräer, der Israelit, der Hebräer spricht, wenn er in der Mehrzahl oder an sehr viel denkt oder an etwas, das sehr lange dauert, dann kann er das zweimal sagen. Ähnlich wie wir das heute auch kennen von Drittweltsprachen. Viel, viel und wenig, wenig, wenn man das betonen will. Ich weiß nicht, ob Sie das im Deutschen haben, aber im Englischen gibt es schon so in Slang solche Betonungen, die von solchen Kulturen kommen, weil die Kulturen sich ja vermischen. Sie sehen das auch hier. Wir haben hier, das sind Indonesier, glaube ich, ja, frühere Indonesier. Sie müssen wissen, wenn Sie in Holland sind, Dunkelhäutige sind hier integrierte Leute aus Indonesien, der früheren Kolonie von Holland, die es nicht wünschten, dort unter der neuen Herrschaft zu leben. Sie identifizierten sich mit Holland und sind dann zum großen Teil herausgekommen aus Indonesien, haben sich hier in Holland niedergelassen. Und im Gegensatz zu vielleicht keinem anderen oder allen anderen Ländern auf der Welt, sind Dunkelhäutige und Weißhäutige in den Niederlanden vollkommen gleichgestellt. Das müssen Sie wissen. damit sie nicht die Mentalität von USA hier hinbringen, ja, oder von Kanada, wo das zweitrangige Leute sind. Für den Holländer macht es keinen Unterschied in seinem Gefühl und im Denken, ob der dunkelhäutig ist oder nicht. Das sind alles für sie Holländer. Sehr schön, das habe ich hier sehr schätzen gelernt. Nun, in dieser Vermengung übernehmen wir manchmal auch dann auch Elemente der anderen Kultur. Wenn der Hebräer nun sagt, es ist sehr, sehr lange, dann kann er das zweimal sagen. Und deshalb haben wir in den wörtlichen Übersetzungen des Neuen Testaments, in die Aeon der Aeon, oder wenn die Konkordante so übersetzt, Luther, glaube ich, setzt in alle Ewigkeit, ja, im Grundtext in die Ewigkeit der Ewigkeiten manchmal. Das heißt nicht, wie die Altversöhner sagen von der konkordanten Übersetzung, dass es in der Ewigkeit verschiedene Aeonen geben wird. Das ist ein Missverständnis. Es gibt nur ein zukünftiges Aeon. Der Grund für den Plural, für die Mehrzahl, ist einfach, dass der Hebräer, um etwas sehr Langes auszudrücken, das ein paar Mal sagt. Segnet will ich dich segnen. Wir haben das auch in 1. Mose 12. Man spricht einfach so. Das heißt, in Ermangelung eines Wortes für Ewigkeit betont man das, dass es so lange ist, das kann ich nicht, ich kann nicht bis zum Ende schauen. Also, wir haben es hier mit einer Weltzeit zu tun. Nun sagt Paulus, Jesus Christus ist gestorben, um uns aus dieser bösen Welt oder Weltzeit herauszuheben. Das hat eine Bedeutung für die Galater. Denn nach dem Denken von Paulus haben die Galater es fortgezogen, eine Lebensweise anzunehmen, die nur für diese Welt passend ist, eine gesetzorientierte. Aber Christen sind innerlich, geistlich schon in einer anderen Welt. Nur sollte man diesen Text nicht dazu gebrauchen, um zu sagen, dass wir schon dieser Weltzeit und dieser Welt enthoben sind. Wenn Sie den Text vor sich haben, lese ich noch einmal Vers 4. Der sich selbst für unsere Sünden gab, so dass er uns heraushebe aus der gegenwärtigen bösen Weltzeit. Diese Formulierung sagt nicht, dass wenn ich zu Jesus gekommen bin, er mich schon aus dieser Welt herausgenommen hat. Sie sagt nur, dass Jesus für mich starb, damit ich aus dieser Welt käme. Ein Christ lebt in zwei Welten. Geistlich, nach dem Epheserbrief, lebt er in der himmlischen Welt, aber nicht äußerlich. Und das werden wir diesen Tagen betonen müssen. Leiblich leben wir immer noch in dieser bösen Weltzeit, wo Satan ist, wo Sünde ist, wo Krankheit ist, wo Schwachheit ist. Und da haben wir keine Garantie, dass wir es hier schon so gut haben werden wie im Himmel. Keine Garantie. Aber eines Tages wird uns Jesus aus dieser Welt herausholen. Deshalb sollten wir jetzt schon entsprechend leben. Aber wir sind noch in dieser bösen Weltzeit. Aber eines Tages, wir haben die Verheißung, wird er uns herausholen. Nach dem Willen Gottes. Was ist nach dem Willen Gottes? Dass Jesus Christus sich für uns selbst gab. Man kann sich versuchen, hineinzuversetzen in das Denken der Galater, wenn dieser Brief zum ersten Mal da gelesen wird. Diese Brüder sind von Paulus gekommen, haben den Brief mitgebracht. Und jetzt gehen sie wahrscheinlich von Gemeinde zu Gemeinde und lesen. Und jetzt hören die Galater, die nach dem Gesetz leben wollen, Jesus Christus hat sich für unsere Sünden dahingegeben, nach dem Willen Gottes. Den Galatern ist es ja um den Willen Gottes zu tun. Was will Gott? Will er, dass wir beschnitten werden? Will er, dass wir das Gesetz Moses halten? Will er, dass wir Tage und Monate und Jahre einhalten und so weiter? Und jetzt sagt Paulus, das ist schon alles erledigt. Was Gott will, ist schon geschehen. Jesus Christus ist schon gestorben. Das war nach dem Willen Gottes. Das war der Wille Gottes. Und damit, dass Jesus für uns gestorben ist, hat Gott schon an unserer Stelle getan, was zu tun wäre, damit wir mit ihm versöhnt werden. Und jetzt steht, so oder sitzt, der Galater da, beschämt. Er will jetzt Großes leisten und Paulus sagt ihm, es ist schon alles getan. Es ist vollbracht. Nimm es als Geschenk an. Deshalb spricht er gleich von der Gnade. Wer das Gesetz hält, der kann zu Gott kommen und sagen, schau mal, dies habe ich getan. Der Jude kommt zu Gott und sagt, ich habe dreimal in der Woche gefastet, ich habe dies getan, ich habe das getan. Das muss mir gnädig sein. Ein Geschäft. Und der Sünder kommt zu Gott, ob Jude oder Heide, und sagt, ich mag viel getan haben, aber in deinem Wort steht geschrieben, und wenn ich nicht alles tue, dann bin ich des Todes schuldig. Erbarme dich, ich bin nur ein Sünder. Jakobus sagt, der Gesetzesmann, wer das ganze Gesetz einhält und dann einmal sündigt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig. Und jetzt sagt Paulus den Galatern, schaut einmal, ihr könnt nichts bringen. Die Ehre, die Herrlichkeit gebührt nicht euch gar nicht. Ihr habt nichts vorzuweisen. Alle Herrlichkeit gebührt Gott, dem Vater. Er hat Jesus gesandt. Und Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Ihm gebührt die Herrlichkeit. Keinem Galater. Er nimmt ihn also alles aus der Hand mit einem Grußwort. Gruß, ja, ich wünsche euch wohl. Aber ich nehme euch alles, was ihr meintet. Gleichzeitig schlägt er ihn alles aus der Hand. Welch ein Mann, ja? Welch ein Apostel, dem Gott diese Worte gegeben hat. Davon können wir leben. Das sind wegweisende Worte. Gott grüßt uns. Er schenkt uns. Aber um das tun zu können, muss er uns alles aus der Hand schlagen, dass wir meinen vorweisen. Kommen wir also nur mit leeren Händen zu Gott. Oder anders? Kommen wir mit gefüllten Händen, aber legen wir es dann beim Kreuz an. Alles, was wir an Schutz, Entschuldigung, an Schmutz haben, an Versäumnis, ja, an Nicht-Nachkommen, bringen wir alle unser Versagen dem Herrn. So bleibt es. Nicht nur, als wir zu Jesus kamen. Es bleibt so. Bis zum Tode wird unser Leben als Christen ein Bettlertum sein. Wir kommen als Bettler, bringen ihm immer wieder unsere Schuld, und leben von der Gnade, damit ihm die Herrlichkeit gebührt. In alle Ewigkeit, unendlich. In der Ewigkeit wird es nur heißen, es war alles Gnade. Wir wollen zusammen gehen. Herr, wir danken dir für dieses bedeutungsvolle und richtungweisende Grußwort deines Boten, der so treu war und deine Worte weitergab, wie du sie ihm gegeben hast. Hilf uns, Herr, diese Worte aufzuheben, sie zu bewahren, im Gedächtnis und dann im Ausleben. Hilf uns, Herr, Menschen zu sein, die nur von deiner Gnade leben und dadurch dir Ehre bereiten.